Und ich hatte gehofft, dass wir nicht mehr über Wolf reden müssen und auch nicht über seine Frau und über die Schwiegermutter. Jetzt müssen wir es doch tun. Ich freue mich, dass Sergej Lochthofen in der Leitung ist. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Wie reich ist denn Ihre Schwiegermutter? So 2.500 Euro zu Weihnachten kommen nicht rüber, ne?
Also das glaube ich nicht. Nee. Also wir werden gut beschenkt mit Liebe und ein Geschenk muss ja nicht immer wertvoll sein, aber in diesen Größenordnungen, ich glaube, das gehört sich nicht.
Mit 10.000 sind sie auch nicht im Dispo.
Nee.
Alles andere können wir mitdienen, aber 10.000 Euro ist schon ganz schön Häppchen.
Da steht mir meine Ostmentalität irgendwie im Wege. Ich habe immer ein Problem. Also sobald ich irgendwie im Dispo bin, was selten passiert, dann habe ich ein komisches Gefühl. Also ist das so ein Ostproblem, dass wir ein Problem haben, Schulden zu machen?
Sind Sie aber ein ganz braver Mensch. Also natürlich rutscht man immer mal ab in dem laufenden Ding. Man kann ja auch nicht so viel auf dem Giro liegen haben, weil das ja auch nicht gerade sinnvoll ist. Aber 10.000 ist schon eine gute Begründung, warum man möglicherweise auf Sylt nicht gerne selbst bezahlt. Ja?
Aha.
Also wenn man so ein Loch im Konto hat als Ministerpräsident, glaube ich schon, dass da ein bisschen Probleme bestanden. Also die ganze Geschichte wird jetzt nur langsam zu einer wirklich Posse.
Ja, wird zu einer Posse, aber bleibt trotzdem die Frage, werden Politikerinnen und Politiker zu schlecht bezahlt?
Im Großen und Ganzen ja. Ich glaube, die Kanzlerin verdient viel zu wenig. Also mit ihren 18.000, die sie da kriegt, das kriegt bei der Deutschen Bank sicherlich schon ein mittlerer Beamter, wollte ich gerade sagen, auch in der Wirtschaft. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die man in Deutschland, sagen wir nochmal, überdenken müsste. Aber die Mehrheit der Bevölkerung wird da nicht mitspielen, weil natürlich der Abstand auch zum normalen Hartz-IV-Empfänger oder Rentner schon enorm ist. Und insofern ist das nicht durchsetzbar. Aber im internationalen Vergleich, also ich kann es nur sehr einfach sagen, die Kanzlerin verdient so viel, wie praktisch der Kulturzuständige in einem italienischen Bundesland, also praktisch wie Herr Macchi bei uns hier.
Ups.
Und das ist natürlich nicht in Ordnung.
Ja. Das ist ja die Argumentation derer, die sagen, Politiker müssten eigentlich mehr Geld bekommen, um unabhängig zu sein. Dann passiert vielleicht sowas, wie es jetzt in Eisenach und mit Herrn Köckert passiert, dass Politikerinnen und Politiker immer wieder geneigt sind, doch sich Geld irgendwo anders zu besorgen oder Kontakte in die Wirtschaft zu pflegen, um danach versorgt zu sein. Könnte das eine Ursache sein?
Also ob man korrupt ist oder nicht korrupt ist, das ist nicht eine Frage des Verdienstes, sondern des Charakters. Also das ist eine ganz alte Geschichte. Man kann auch mit dem anderen Geld leben. Und dass wir immer mal in Eisenach solche Geschichten haben und immer wieder auch der Name Köcker dabei auftaucht, das ist nicht neu. Das ist schon bei der ganzen Geschichte seines Abgangs als Innenminister so gewesen, wo es ja auch dubios blieb bis zum Ende, wie die Informationen in die Öffentlichkeit geraten sind damals, die ja diskreditierend waren. Und später gab es ja auch immer wieder mit Wirtschaftstätigkeiten von Herrn Köckert Probleme. Was mich immer sehr gestört hat, ich finde es ja schon ohnehin immer sehr fragwürdig, wenn Pfarrer in die Politik gehen und dann zum Teil auch Ämter übernehmen, die nun viel mit Trickserei, mit Verschlagenheit zu tun haben. Das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Insofern bin ich auch nicht so glücklich mit Herrn Gauck, obwohl wir werden sehen, was er daraus macht. Aber dass das in Eisenach immer wieder so eine Geschichte war und der Köcker da im Mittelpunkt spielt und jetzt auch der Bürgermeister, also das ist schon bemerkenswert mit dieser Durchsuchung und dieser Größenordnung, das haben wir schon selten in Thüringen.
Mhm. Kommen wir mal zu dem Thema Posten, Versorgungsposten, da war ja das Thema Datenschutzbeauftragter letzte Woche ein Thema, jetzt sind die Versorgungsposten für die internationale Bauausstellung ein Thema, da haben sich jetzt die Professoren und Experten zurückgezogen, weil sie sagen, da hätte es eine Ausschreibung geben müssen, das lief nicht transparent, das war wieder Parteiversorgungsposten und sie haben die Befürchtung, dass es eine provinzielle Bauausstellung wird, was ja schon wieder ein Widerspruch ist, weil es soll ja eine internationale Bauausstellung werden in gut 10 Jahren. Ist das auch so ein Thema, was eigentlich Thüringen mal beschäftigen müsste?
Naja, Thüringen muss aufpassen. Uns gelingt es immer wieder aus großen Ereignissen provinzielle Themen zu machen. Was, sag ich mal, unsere Nachbarn, die von uns immer oft belächelt werden, in Sachsen-Anhalt genau umgedreht machen, wenn es um Ausstellung geht. Die haben in den letzten 10, 15 Jahren hervorragende Landesausstellungen gemacht, von denen ganz Deutschland wiederholt geredet hat. Obwohl sie eigentlich von dem, was sie haben, gar nichts, sag ich mal, tatsächlich zu bieten haben. Während wir ja nun gesegnet sind kulturell in jeder Hinsicht, uns gelingt es dann aber wieder umgedreht, selbst aus großen Sachen manchmal etwas zu machen, wo man sagt, also das funktioniert nicht. Hängt auch damit zusammen, dass wir zwar viel Kultur haben, aber über 20 Jahre die Zuständigen für die Kultur, speziell wenn es um die Minister geht, alles Leute sind, die, jetzt will ich nicht sagen kulturfern sind, aber ja, meistens Techniker waren, Ingenieure, Wissenschaftler, die das Thema nicht wirklich im Herzen hatten.
Das heißt, es fehlen auch in der Thüringer Politik intellektuelle Geister, kulturvolle Menschen, die mehr als nur die Wirtschaftlichkeit im Sinn haben?
Naja, wir sind natürlich ein kleines Volk mit knapp 2 Millionen, so viel Geist haben wir nicht. Das heißt, wir müssten schon sehr sparsam mit den Dingen umgehen und dann kommt dazu, dass tatsächlich der Zugriff dann immer aus der Politik heraus da ist. Man will seine eigenen Leute, wenn es einen schönen hochdotierten Posten gibt, versorgen. Und dann entsteht dann dieses Kleinkarierte, also man sieht einfach nicht die übergeordneten Interessen, die da sind. Schauen Sie, wir haben jetzt gerade wieder eine Posse erlebt in der Politik mit der Schuldenbremse. Die Koalition hat sich nicht darauf einigen können, obwohl wir alle wissen, Thüringen steht das Wasser bis zur Kante Oberlippe. Wir müssen was tun und wir müssen uns disziplinieren. Das Beste ist natürlich, wir machen da einen Rahmen, über den wir nicht hinaustreten können, ja. Aber das ist nicht möglich offensichtlich, weil da Taktik eine Rolle spielt. Und das ist nicht schön für Thüringen, das ist ein Stück Zukunft, die da verbaut wird.
Wo es keine Probleme gibt und wo es am schönsten ist natürlich Erfurt, obwohl wir auch ein paar kleine Probleme haben.
Naja, ich sage jetzt mal, wir haben auch noch ganz schön was zu tun in dieser Stadt und müssen auch mal aufpassen, dass das, was wir haben, das Gute, nicht kaputt gemacht wird. Das passiert ja auch schnell.
Ja, aber wir können uns doch nicht beklagen. Also Weimar, Erfurt, Jena sind die Städte, wo Zuzug kommt. Und die Schuldensituation ist auch nicht die schlechteste. Sind wir auf der Insel der Glückseligen oder trügt
also
der Schein?
Nein, wir haben erstmal historisch großes Glück gehabt. Die Stadt Erfurt ist beispielsweise im Krieg nicht groß zerstört worden. Da haben viele glückliche Umstände dazu beigetragen. Unsere Altvorderen haben sehr gut gebaut und sehr interessante Dinge uns hinterlassen. Wenn Sie jetzt die letzten 20 Jahre nehmen, was wir dazu gebaut haben, was wir für Unsinn veranstaltet haben, auch schnell gemacht haben, ich glaube, da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert. Also schauen Sie sich mal die großen Bauten dieser Stadt an. Ich sage es mal, die Oper ist innen drin sicherlich ein sehr schönes Haus, aber von außen her sieht es aus wie ein Ärztehaus in Wanne-Eickel.
Oh, jetzt haben sie sich aber keine Freunde gemacht.
Das macht mir nichts aus. Ich bin da ziemlich klar und deutlich. Man hat einfach die Chance vertan, etwas wenigstens mit bescheidenen Mitteln, aber mit Geist etwas hinzustellen, das wiedererkennbar ist. Schauen Sie das Arbeitsgericht oben an. Das ist zwar ein trockener Kastenbau, den hätte aber die DDR nicht besser bauen können. Das heißt, auch da haben wir es vermieden, etwas zu hinterlassen, wo die Menschen sagen, das ist Erfurt, das ist neu, das haben die toll gemacht, da haben die sich was überlegt. Also ich rede jetzt nicht von der Philharmonie in Hamburg, wo man das 10-fache am Ende an Geld reinsteckt. Man kann auch mit wenig Geld, mit viel Geist etwas Vernünftiges machen. Also ich glaube, oder schauen Sie das Trauerspiel, dass man auf dem Bahnhofsvorplatz, der Willy-Brandt-Platz jetzt heißt, einfach das alte Hotel hat nicht nehmen können, dahinter im Bettenhaus, dann hätte man ein großes historisches Hotel, wo auch Leute gerne hinkommen würden. Nein, man hat daneben einen Kasten hingebaut und das andere lange Zeit gar nicht gewusst, was man damit machen kann. Und heute ist es auch nicht wirklich genutzt, so dass man sagen kann, das ist attraktiv für diese Stadt. Also ich glaube, da sind schon viele Entscheidungen in Größenordnung gemacht worden.
Aber der große Wurf soll jetzt gelingen mit der ICE City, also ein großes, nicht nur Einkaufszentrum, ein ja, Erlebnisgebiet um den ICE-Knotenpunkt in Erfurt. Da gibt es noch Probleme mit dieser Kriegergruppe, die erpresst die Stadt im Moment, weil sie erweitern will im Thüringenpark und so weiter. Aber dann wird es eine große ICE-City geben. Das klingt doch gut, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob unsere kleine Stadt mit 200.000 Einwohnern das Ganze wegträgt. Der Streit geht ja nicht darum, dass man nicht einfach jemand sagt, du kannst erweitern, so viel du willst. Aber wenn man irgendwo an der Peripherie erweitert, heißt das am Ende immer, man zieht in der Innenstadt einiges ab. Und Erfurt muss sich natürlich insgesamt entwickeln und attraktiv bleiben für ein größeres Einzugsgebiet als schöne historische Stadt mit guten Einkaufsmöglichkeiten. Wir sehen ja auch, wie schnell dann sich plötzlich die Kaufgewohnheiten verändern. Die Lange Brücke war lange Zeit nach der Wende eigentlich eine sehr schöne, sagen wir Shoppingmeile, eine kleine mit Boutiquen, mit allem drum und dran. Die haben sehr schwer zu kämpfen. Man sieht es ja an dem ständigen Wechsel auch der Geschäfte, dass man überhaupt den Strom da leiten kann an Touristen und auch an Kunden. Und wenn da natürlich an der Peripherie immer mehr entsteht, vielleicht noch ein paar Outlets, was die Leute auch gerne lieben heute, dann müssen sie nicht nach Italien fahren, dann geht da nochmal Kaufkraft hin. Also das muss so eine Stadt genau überlegen, die darf sich da auch nicht mehr erpressen lassen. Wir sind nicht mehr in der Zeit 90, 92, 93, wo man vielleicht vieles nicht verstanden hat, was man da tat. Inzwischen weiß man schon, was passiert.
Ich weiß ja gar nicht, ob jetzt das tatsächlich noch ein spannender Wahlkampf wird. Wir haben den zweiten Teil unserer Porträtreihe der Oberbürgermeisterkandidatin Thomas Karl Leonhard Kemmerich und der hat will ja auch die Politik umkrempeln, ist vor 5 Jahren in die Politik gegangen. Trotzdem die Frage, erwarten Sie mittlerweile, wir haben das schon häufiger besprochen, einen spannenden Wahlkampf? Also ich sehe den noch nicht.
Na, ich sehe ihn auch noch nicht, weil natürlich die wesentlichen Dinge festgezurrt sind, das Geld nicht da ist, um zu sagen, also ich mache dieses oder jenes großzügig. Das Ganze funktioniert relativ auf einer Ebene, wo es, ja, sagen wir, fast die Bürokratie lenkt. Also das heißt, auch selbst derjenige, der gewählt wird, keinen allzu großen Spielraum hat. Das wird in Zukunft in Thüringen noch mehr der Fall sein, weil einfach, sagen wir, die Mittel fehlen. Im Großen und Ganzen, wir sind ja finanziell nicht so für die Zukunft gerüstet, wie man es eigentlich sein sollte. Ich vergleiche nur mit Sachsen, die sind nach wie vor deutlich gesünder und man tut sich schwer an dieser Stelle. Also ich glaube nicht, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches kommt, irgendeine Kriminalgeschichte, Korruptionsgeschichte, dass wir da, sage ich mal, was Spannendes haben. Aber es ist nicht unspannend. Also allein die Tatsache, wie so ein Anger aussieht, also ich kann mich damit nicht anfreunden, dass diese Flaniermeile der Stadt vollkommen entgrünt worden ist. Es mag sein, die Bäume haben aus irgendwelchen Gründen den Leuten nicht mehr gefallen, aber bis neue Bäume wachsen, wissen Sie, wie lange das dauert. Also mir tut das sehr leid, ich habe im Augenblick kein gutes Gefühl, wenn ich da langkomme.
Aber der Anger wird doch von unten alles neu und die Versorgungsleitung werden neu gemacht.
Ja, ich laufe nur selten nachher unter der Erde herum. Die meisten Touristen und die Menschen, die herkommen, die laufen ja über der Erde. Und es ist eigentlich jede Stadt glücklich, die heutzutage bei der Staubentwicklung, bei der Lärmentwicklung viel Grün in der Stadt hat, weil das natürlich ganz wichtig ist, auch für die Lunge so einer Stadt. Und wenn wir einen Baum nach dem anderen, schauen wir, so, sagen Sie, so eine Magnolie, bis die richtig dasteht und blüht, das dauert ja Jahrzehnte, dann wird die weggemacht und dahinterher kommt, jetzt sage ich mal, ein Holunderbusch oder was auch immer dahin, der gerade modern ist und in 10 Jahren wieder neuer modern ist. Also ich habe da einfach kein gutes Gefühl, wenn Sie im Augenblick da langkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich notwendig war, diese Bäume, die da waren, die auch Schatten gespendet haben und irgendwie auch diesen Anger ein bisschen Flair mitgegeben haben, dass die weg mussten. Das dauert doch ewig und 3 Tage, falls überhaupt da was hinkommt, denn wenn ich es richtig verstehe, sieht ihr die Planung nicht mal richtig Bäume vor.
Doch, sieht sie vor, nicht ganz so viel, aber naja, wir werden es weiter im Auge behalten. Aber
ja,
ich glaube,
das ist doch heutzutage vollkommen, sag ich mal, es ist so, widerspricht jeder Erkenntnis heutzutage. Jeder ist froh, in einer großen Stadt wirklich Bäume zu haben. Was machen wir da eigentlich? Also ich weiß, was die anderen Generationen gemacht haben, also was wir da machen, ich kann da nicht erkennen einen Sinn.
Mal sehen, ob es einen Sinn ergibt, wenn die Planungen für die BUGA, für die Bundesgartenschau 2021, dann noch konkreter werden. Vielleicht gibt es dann mehr Grün in Erfurt. Die Hoffnung bleibt zumindest.
Ja, die Hoffnung bleibt uns immer, auch diese Woche wieder.
Und ich hoffe, dass Sie eine schöne Woche haben. Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder um die gleiche Zeit, nämlich am Montag kurz nach 9.
Ich hoffe, dass die Zuhörer auch eine gute Woche haben. Tschüss.
Tschüss, schönen Tag.